gerade bildlich vor meinem inneren Auge gesehen, Bewerbungsschreiben mit dem CV hinten dran.
Ja, es ist erfüllt einen mit Bitterkeit, dass gerade diese Leute nach dem Krieg alle Jobs bekamen.
Plaudern mit Patsch. Wir schauen in die Akten von spannenden und spektakulären Fällen.
Moin Christoph.
Moin Steffi.
Manchmal bist du unterwegs in rechtlichen Gewässern auf der Jagd nach irgendetwas, hast aber einen Kescher dabei und manchmal gibt es ein bisschen Beifang. Und Beifang hast du heute mitgebracht und zwar ziemlich spektakulären.
Ja, vielen Dank, Steffi. Beifang in der Fischerei ist ja der Fisch oder ich weiß nicht was, die Krabbe, die man gar nicht fangen wollte, die aber im Netz landet, weil das Netz eben alle fängt. Ähnlich ist es bei der Recherche, wenn man als Journalist oder Forscher oder einfach ein Mensch oder Rechtsanwalt in ein Archiv geht und oder eben unser liebes Bundesamt für Verfassungsschutz verklagt auf die Vorlage von Unterlagen, die sich dort befinden und von denen man manchmal unstreitig, meistens aber erst nach langer Zeit viele, viele Seiten erhält und unter diesen vielen Seiten hauptsächlich kopierte Zeitungsausschnitte aus 1965, nochmal kopierte Zeitungsausschnitte aus 1966. Und ich könnte es jetzt mal noch länger machen. Auf Deutsch, man kriegt da Müll. Ich weiß nicht, wie der Fischer das nennt, aber wahrscheinlich Plastikflaschen und Ähnliches im Netz. Aber wenn man einen Antrag stellt zu einer Person, gibt es eben oft auch Informationen zu anderen, die per Zufall oder absichtlich in dieser Akte sich befinden. Und das ist immer spannend und man wünschte sich, dass man so ein Hirn hätte oder zumindest einen Computer, der diese ganzen Verästelungen und Verflechtungen im Kopf behält und nachvollziehen kann. Also der kannte den, der kannte den, der kannte den, der ist dem begegnet und das kriegt man ja dann so häppchenweise über teilweise, also in meinem Fall Jahrzehnte geliefert, wo man dann sagt, verdammt nochmal, diesen Namen habe ich doch damals schon gesehen. Und wenn die Aussagen des Bundesamt für Verfassungsschutz stimmen, dann haben die das ja entweder vorsätzlich oder nicht vorsätzlich nicht digitalisiert, was immer die Begründung ist, um die Unterlagen möglichst lange nicht herauszugeben, beziehungsweise nicht zu wissen, wo die Unterlage liegt, die man gerade sucht oder als Behauptung herausgegeben wird, weshalb dann im Nachhinein plötzlich nach 2 Jahren noch etwas weiter herausgegeben wird. Das finde ich dann immer toll, denn eigentlich sage ich mir immer, wozu sind diese glorreichen Dienste da, wenn sie nicht ein innerstaatliches Google darstellen, wo man eben die Bösewichter oder Finsterwichter dieser Welt wiederfindet, wenn man sie denn sucht. So, und jetzt Spannung habe ich ja etwas gesteigert, hoffentlich.
Ja, ich finde es schon.
Hatte ich zu einer ganz anderen Person, nämlich einem sogenannten DDR-Treuhänder, eine Suche gemacht. Wir hatten das dann auch vor verschiedenen Gerichten. Also man muss beim Bundesamt für Verfassungsschutz zum VG Köln gehen, dann zum OVG Münster. Und irgendwie haben die dann auch eingesehen, dass sie ein bisschen was rausgeben müssen. Und dann kam immer so portionchenweise irgendetwas zu diesem DDR-Treuhänder, der irgendwann 1995 über einen spanischen Zebrastreifen ging, dabei überfahren wurde und mausetot war und seine Geheimnisse mit ins Grab nahm. Den Namen nenne ich jetzt mal nicht, weil ich da noch eine Geschichte dahinter sehe, die noch veröffentlicht werden muss. Aber es ist erstaunlich, die DDR-Treuhänder haben alle irgendwie ein kurzes Leben gehabt oder jedenfalls einige. Also es gibt einen, der ist in Ägypten samt Familie verunglückt und. Und in dieser Akte, und jetzt die Spannung steigt weiter, finde ich dann, und ich halte das einfach mal rein, damit man das sehen kann, das ist also ein ehemaliger Angehöriger der Waffen-SS, der dann in Buchenwald eingesetzt war im KZ, dann in sowjetischer Kriegsgefangenschaft und zum Schluss der DDR als Stasi diente. Und da sagt man nach, boah, was für eine Geschichte, was für ein Leben. Allein das ist ja schon mal eine Geschichte wert.
Wow. Vor allem alle falschen Arbeitgeber, nenne ich es mal in Anführungszeichen, mitgenommen, die du mitnehmen kannst. Wo war der denn nicht?
Ja, der war nicht sichtlich beim Bundesamt für Verfassungsschutz und hat da auch nicht die Webjobs übernommen. Deshalb hat man mir die Akte wohl auch vorgelegt. Ja, denn viele von diesen Leuten wurden ja übernommen, wie wir nun mittlerweile alle wissen, verschiedenen sehr guten Büchern. Also das war irgendwie eine Qualifikation, die man bei den Diensten gerne hatte und dann die Leute mit Jobs versah. Und die DDR hat es eben genauso gemacht und hat diesen Typen eingesetzt zur Beschaffung von Embargo-Gütern für die DDR. Und da hatte er ein aufregendes Leben. Er fuhr sehr oft nach Zürich. Er fuhr sehr oft auf Messen nach Westdeutschland. Ja, aber mit dieser doch sehr bizarren bis erschreckenden deutschen Geschichte hinten dran.
Das ist gerade bildlich vor meinem inneren Auge gesehen. Bewerbungsschreiben mit dem CV hinten dran.
Ja, es ist erfüllt einen mit Bitterkeit, dass gerade diese Leute, nachdem sie alle Jobs bekamen und viele andere, die zurückkamen, eben wieder rausgeekelt wurden, wenn sie überhaupt einen Job bekamen, wenn sie es denn überlebt hatten. Ja, also dreimal ein Wenn. Und er genoss sozusagen das schöne Westleben und arbeitete für die DDR bei der Beschaffung von Embargo-Gütern. Und das ist eben das Schöne, das kriegt man, wenn man lange sucht und sämtliche Unterlagen, die einem da rausgereicht werden, genau durchsucht. Das sind ja tausende von Seiten. Ja, und manchmal habe ich den Eindruck, im Amerikanischen gibt es den schönen Begriff bury them in paper. Also wenn ich die Auskunft oder die Einsicht erteilen muss, dann gebe ich 1000 Seiten heraus in der Hoffnung, dass der Antragsteller diese Seite gerade nicht findet, obwohl sie da drin ist. Ja. Und das hier hätte man natürlich nie gefunden, weil unser Blick geschärft war auf eine ganz andere Person. Aber bei Waffen-SS hat es dann bei mir doch Klingen gemacht und das persönliche Google hat so ein bisschen funktioniert.
Ja, und das Blöde ist ja dieser Bury-Them-in-Paper-Trick. Da hatten wir ja schon öfter mal drüber gesprochen, der funktioniert bei dir ja immer nicht. Du hattest ja ein paar Fälle, ich weiß das genau, ich erinnere das, da wurdet ihr auch wirklich begraben in Aktenbergen unzähliger. Ja, das Blöde ist halt, dass du häufig Journalisten vertrittst und die klemmen sich dann halt ran. Also du musst das ja nicht immer alleine alles durchwühlen. Und das finde ich taktisch irgendwie immer eine ganz, ganz schlechte Idee, weil wenn du in Papier begräbst, hast du häufig halt auch nicht die Zeit, selber jede einzelne Seite anzugucken. Und dann ist halt vielleicht mal sowas dabei. Und das hast du jetzt aber selber, das ist dir selber aufgefallen in diesen...
Ja, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Was du ansprichst, ist ja der Eichmann-Fall, wo wir hier zu viert zusammengesessen haben, über ein Wochenende und 7000 Seiten durchgesucht haben, bis wir zwischen den ganzen Zeitungsausschnitten dann die Karteikarte fanden, nach Herr Eichmann, dem BND, seit 1954 bekannt war, im Mossad bekanntermaßen erst ja 5-6 Jahre später. Ja, das war damals der Goldfund, der dann auch durch die Welt ging. Das war aber, wenn ich mich recht erinnere, mein Mandant, ein Journalist, der eben auch ein extremes Auge für solche Sachen hatte und eben auch nach 8 Stunden Suchen noch nicht zu müde war, um diese eine Karte sofort zu entdecken. Und ja, das sind so die netten kleinen Trüffelfunde im Haufen des Altpapiers der Nachrichtendienste, die wir sehen und mittlerweile leider nur noch eingeschränkt sehen, weil ja der Bundestag in seiner Weisheit beschlossen hat, das Bundesarchivgesetz dahingehend abzuändern, dass man eben gerade Unterlagen, die mögliche Rückschlüsse geben können auf die Methoden der Nachrichtendienste, dass man diese Unterlagen nicht mehr sehen darf. Und das war eine Reaktion auf diesen Eichmann-Fall. Dann hat man diesen Paragraphen 6 im Archivgesetz verschärft. Und das Bundesverwaltungsgericht hat diese Klausel auch noch so einschränkend interpretiert, dass letztendlich, wenn der BND oder die anderen Dienste sich darauf berufen, dass das möglicherweise eine Methode offenlegen könnte, dass man dann es nicht mehr sehen darf.
Und da denke ich mir, da wird es doch Zeit, dass Christoph da mal wieder einen Fall vorbringt. Weil meine erste Idee dazu war, naja, wenn es um lange zurückliegende Sachverhalte geht, es will doch wohl der Bundesverfassungsschutz oder in anderen Fällen vielleicht der BND nicht etwa selbst behaupten, dass man heute noch arbeitet wie 1960, oder doch?
Auch ein gutes Argument, aber das Argument ist Jugend, also Human Information, und das zieht natürlich immer. Also es gibt Tech-End, Human und noch irgendwas. Und ja, das sind die grundlegenden Methoden eines Nachrichtendienstes. Wenn das bereits die Behauptung dessen bereits ausreicht, um einen archivrechtlichen Zugangsanspruch zum Erliegen zu bringen, wie das jetzt das Bundesverwaltungsgericht meinte, zuletzt in dem Kauka-Fall, dann ist natürlich auch unter die Aufklärung von solchen Viten wie diesem Herrn, ja, Waffen-SS bis zu Stasi-Offizier, ein Schlussstrich gezogen. Ich frage mich, ob das gerade jetzt in dieser Zeit sinnvoll ist.
Naja, Christoph, wir kennen dich, das ist ja alles relativ. Der Schlussstrich, der in Leipzig gezogen wird, der hält ja vielleicht nicht bis Karlsruhe, wa? Christoph, ich danke dir und ich bin gespannt, was du beim nächsten Mal mitbringst. Bis dahin.
Vielen Dank, Stefanie. Schönen Tag.
Das war's für heute bei Plaudern mit Patsch. Werft einen Blick in die Shownotes. Folgt mir auf Instagram, YouTube und TikTok. Und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren.